Jetzt kommt als letztes das, wie diese, ich darf sie nicht mehr Seilschaft nennen, wie das aussieht, wenn die ein Feld anlegen. Ich nehme ein Beispiel, und zwar die 9,6 Quadratmeter gentechnisch veränderter Gerste, die 3 Jahre lang in Gießen angebaut werden sollten und jetzt auf dem Hochsicherheitsgelände am Agrobiotechnikum in der Nähe von Rostock stehen. Die beiden Versuchsleiter sind Professor Sonnewald aus Erlangen und der hier ist Karl-Heinz Kogel von der Universität Gießen. Kogel hat 2006 sich in Gießen sehr wirkungsvoll inszeniert als neutraler Forscher. Sein Feld ist selbstverständlich auch ein Sicherheitsforschungsfeld, aber es sind ja fast alle in Deutschland. Und er hatte damals mehrfach gesagt, in den ersten entstehenden Auseinandersetzungen, dass er ja eigentlich neutral ist. Zum Beispiel wird er im Gießener Anzeiger zitiert, dabei legte Kogel großen Wert auf die Feststellung, dass er nicht als grundsätzlicher Befürworter der Gentechnik verstanden werden wolle. Das war alles eine riesige Show und sie hat gewirkt. Dem Gengerstenversuch in Gießen haben damals im Stadtparlament alle Parteien zugestimmt, also man könnte jetzt alle aufzählen, besonders interessant wird sicherlich sein, wenn man hört, dass die Linke, die Grünen, die SPD alle für die Gentechnik in Gießen gestimmt haben. Wer damals, und das haben wir ja gemacht, genauer hinguckt, konnte allerdings schon entdecken, dass Kogel eigentlich eine zweite Natur hatte. Die fand man zum Beispiel aus den eigenen Propagandaseiten, wie zum Beispiel www.biosicherheit.de. Das ist die Propagandaseite zur deutschen Sicherheitsforschung. Dort wird Kogel interviewt und macht eine Aussage, die ich finde ich an Prägnanz kaum zu übertreffen ist, wie sich deutsche Wissenschaftler in der Gentechnik so verstehen. Die Skepsis, auf die wir treffen, ist Ausdruck eines erklärbaren, ja notwendigen Schutzmechanismus, der ja auch aus evolutionsbiologischer Sicht sinnvoll ist. Also wenn wir gegen die Gentechnik sind, das muss man verstehen, das sind so die Triebe und so etwas nicht. Für uns Wissenschaftler heißt das, wir müssen zeigen, dass diese Technik, die wir einführen wollen, große Vorteile hat. Was ein Satz für einen Sicherheitsforschungswissenschaftler, der eigentlich kein grundsätzlicher Befürworter ist. Wir müssen, wir die Wissenschaftler, zeigen, dass diese Technik, die wir einführen wollen, also nicht untersuchen wollen, wir wollen die einführen, große Vorteile hat. Und davon untersuchen und forschen steht da gar nichts mehr. Das ist der Satz aus einer PR-Agentur. Unsere Aufgabe ist es, stetig und mit viel Geduld Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist die Selbstdefinition eines der hochkarätigsten Gentechnikwissenschaftler, die es in Deutschland gibt. Und inzwischen ist er etliche Schritte weitergegangen. Die neueste Masche ist ja ohnehin die Debatte um Auskreuzung. Jahrelang haben die uns ja belogen und immer erzählt, Auskreuzung kriegt man in den Griff. Das ist ja vorbei. Seit ungefähr einem Jahr wird man keinen Wissenschaftler mehr finden, der das erzählt. Das ist vollkommen klar, dass es überall hin auskreuzt. Das wussten die immer schon. Ihre neueste Masche, das ist gut für die Umwelt. Weil die gentechnisch veränderten Pflanzen sind ja besser für die Umwelt als die normalen. Und deshalb, je mehr es davon gibt, desto besser für die Umwelt. Hören wir uns Kogel mal im Original an.
Kann es eine Koexistenz geben zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen einerseits und Pflanzen herkömmlicher Art?
Das ist ja politisch entschieden worden durch Abstandsregelungen im Gentechnikgesetz und aufgrund dieser Abstandsregelung, was eine politische Entscheidung ist, ist Koexistenz formal natürlich möglich. Ich meine aber, das ist auch zu kurz gedacht. Ich habe da eine etwas radikalere Position, dass ich sage, diese Auskreuzungen haben keine biologische Wirksamkeit. Das heißt, dieser Pollenflug, der ist absurd gering und hat im Grunde keine Wirkung auf den Naturhaushalt. Bereits nach 10 Meter von einem BT-Feld, Transgenfeld entfernt, ist die Pollenkonzentration minimal, vielleicht 10 Pollen pro Quadratzentimeter.
Also wir müssen sagen, Abstand 150 Meter, ja, ja. Wenn es darum geht, dass ein herkömmliches Feld und 300 Meter
bei biologisch dynamischer Bewirtschaftung, bei 10 Meter Abstand ist die Pollenkonzentration etwa 10 Pollen pro Quadratzentimeter. Ein Insekt würde bei tausendfacher Pollenkonzentration vielleicht beeinträchtigt werden. Wir haben also keinen faktischen wissenschaftlichen Beleg für einen Einfluss. Das sind politische Entscheidungen. Mhm. im Vergleich mit konventionellem Anbau haben wir bei diesen Gentechnik, biotechnologisch hergestellten Pflanzen weniger schädliche Auswirkungen auf Umwelt, auf Naturhaushalt, auf Biozönösen, auf Nützlinge und so weiter. Mhm. Schon heute. Wir als Wissenschaftler sehen, dass diese Technik positive Umweltwirkungen hat. Hier wird immer unterstellt und impliziert, das ist ein Gift, das darf nicht mit anderen Organismen in Kontakt kommen. Alle Studien zeigen, wenn wir vergleichen Gentechnik mit konventionellem Anbau, also Einsatz von Herbiziden, von Pflanzenschutzstoffen, ist diese Technik umweltfreundlicher. Und deshalb läuft auch die Diskussion um die Auskreuzung im Grunde ein bisschen ins Leere. Aber Gentechnik ist einfach ein weiteres Werkzeug und ein sehr effizientes, wie wir jetzt erkennen, um diese globalen Probleme, die nun mal da sind, zu lösen. Und das ist auch eine Frage der Verantwortung. Auch nicht handeln kann Verantwortung. Umfrage, das kommt ja immer wieder 80% dagegen. Das ist natürlich eine Frage, was fragt man ab? Angeblich wissen 40% der Bevölkerung nicht, dass Tomaten Gene haben. Da sehen Sie schon die Qualität der Umfragen. Und wenn Sie an einer Hochschulstadt in München oder an den Hochschulen selbst Umfragen machen würden, dann würden Sie natürlich 90% Zustimmung finden.
Ja, also so spricht jemand Neutraler, ein neutraler Sicherheitsforschung, der erst noch herausfinden will, dafür kriegt er sein Geld, ob das Umweltauswirkungen hat. Das hat er ja alles schon vorher verkündet. Gucken wir uns mal an, wie das denn so aussieht, wenn so jemand mit seinem Team ein tatsächliches Genfeld anlegt. Das begann 2006, mit sofortiger Vollziehung natürlich, damit irgendwelche Anwohnerinnen oder so dagegen nicht vorgehen konnten. Die Aussaat wurde als Medieninszenierung gemacht und dann ging es ins Detail. Und das haben wir tatsächlich sehr, sehr genau untersucht. Und ich nehme nur eins heraus, damit man sich so ein Bild machen kann, was wissenschaftliche Logik ist. Die sagen ja immer, wir seien unwissenschaftlich, sie seien total wissenschaftlich. Schauen wir uns mal an, was wissenschaftliche Logik ist, am Beispiel des Mäuseschutzes. Um dieses Gengerstefeld, da gab es eine Auflage in dem Genehmigungsbescheid des Bundesamtes für Verbraucherschutz, BVL. Die wollten das zwar eigentlich nicht, aber andere, vor allen Dingen die örtlichen, lokalen Behörden, die Stadt Gießen und sowas, haben die dazu gezwungen. Und dann kam das wirklich als Nebenbestimmung rein. Das ist jetzt, das gilt, das ist eine rechtliche Auflage, römisch 2.7, zur Abhaltung von Kleinsäugern sind die Versuchszellen mit einem engmaschigen Wildschutzzaum zu umgeben. Das klingt jetzt erstmal total simpel und da müssten die jetzt eigentlich da so einen Zaun drum machen oder irgendwas da drum machen, dass Mäuse da nicht hinkommen können. Mäuse sind also auch Kleinsäuger oder Hasen oder was weiß ich, die dürfen da nicht hinkommen. Nun, was passiert? Nachdem das einige Tage da steht, entsteht dieser Text. Der stammt aus der Feder eines Mitarbeiters des Instituts von Professor Kogel. Und zwar passiert Folgendes, die Überwachungsbehörde geht vor Ort hin und meldet sich dann, nachdem sie sich das Feld angeguckt haben, bei der Uni. Und dann entsteht dieser Vermerk. Es wurde von Seiten der Überwachungsbehörde die Befürchtung geäußert, dass aufgrund der Maschenweite des Wildschutzzauns von 2,5 Zentimetern insbesondere Mäuse nicht vom Versuch abgehalten werden könnten. Ist wohl so bei 2,5 Zentimetern. Und so melden sich bei der Uni und die Uni macht sich jetzt Gedanken dazu, macht da nicht einen neuen Zaun hin, sondern Wissenschaftler haben ihre eigene Logik beim Umgang mit solchen Problemen. Und die ist wie folgt. Sie stellen fest, grundsätzlich muss angemerkt werden, dass auch ein Zaun mit geringerer Maschenweite kein Abhalten von Mäusen garantieren könnte, da Mäuse auch solche Zäune entlang der Befestigungspfähle überwinden könnten. Also die stellen also fest, die große Maschenweite, ja, da könnten Mäuse durch, aber wäre die Maschenweite kleiner, würde es auch nichts helfen, weil die oben rüberklettern können. Was ja nicht ganz falsch ist. Und aus dieser Logik, dass die Maschenweite zu groß ist, aber das egal ist, weil die Mäuse ja auch oben rüberklettern könnten, schlussfolgern sie dann in ihrer eigenen wissenschaftlichen Logik, die ausführende Stelle, das ist das Institut von Professor Kogel, sieht folglich die Maßnahmen entsprechend der Nebenbestimmung als erfüllt an. Also die Nebenbestimmung, Mäuse dürfen da nicht hin, ist erfüllt, wenn der Zaun ungeeignet ist, aber auch wenn er geeigneter wäre, nichts helfen würde. Das inzwischen vom BVL bestätigt, dass man das formalrechtlich so sehen kann. Hier sieht man übrigens so einen Mäuseschutzzaun. Das ist doch, da haben sie sich ja echt Mühe gegeben. Das hier ist ein Foto nicht des Gerstenfeldes, sondern des aktuellen Weizenfeldes auf dem Agrobiotechnikum. Ich habe das deshalb fotografiert, das Gerstenfeld nicht dahinter. Das kann man nicht so gut fotografieren. Die haben aber beide die gleiche Auflage und beide den gleichen Mäuseschutzzaun. So sieht der aus, dieser Mäuseschutzzaun. Der, ja, ich muss es ja zugeben, wenn er eine kleinere Maschenweite hätte, würde der auch nichts nützen. Aber man muss natürlich schon bei 660.000 Euro Fördergelder kann man natürlich auch nichts mehr erwarten als so etwas. Aber das sind alles nur, davon gibt es eine ganze Menge so Fälle, aber das ist alles nur harmlos. Am besten schnitt der das Gerstenfeld ab. Wie gesagt, wir haben hier so die Hälfte der Bühne, so klein ist der. Den kriegen diese Leute nicht unter Kontrolle. Das erste Jahr endet mit einer vorzeitigen Ernte. Das liegt daran, dass angekündigterweise am 2. Juni Personen das Feld beschädigt haben. Die haben gesagt, wir machen das, jetzt ist Schluss, das geht so nicht mehr weiter, wie dieses Feld läuft. Und da überhaupt niemand reagiert, die Behörden alle sich totstellen, kündigen wir an, wir machen eine Feldbefreiung, beenden den Versuch. Ich gehörte damals auch zu diesen Leuten. Seit dieser Zeit gibt es dieses T-Shirt. Das stammt von genau dieser Aktion und deshalb gehöre ich auch zurzeit zu den angeklagten Leuten wegen dieser ersten großen, teuren Feldbefreiung in Deutschland. Es gelang nicht, das gesamte Feld zu zerstören, weil das ist schon ein bisschen schwierig am helllichten Tag und angekündigterweise ist es völlig unklar, warum es überhaupt gelingen konnte. Es konnte in diesem Prozess bisher auch nicht geklärt werden, ob wie viele Polizisten sich vielleicht gefreut hätten, wenn das wegkommt. Na jedenfalls, die Beschädigung war aber so stark, dass sie am 5. Juli den Versuch abgebrochen haben. Da waren die Gerste noch nicht reif. Und der RP notiert, also wir haben diese ganzen Akten über das Regierungspräsidium, das ist die Überwachungsbehörde, der notiert, wir haben diese ganzen Akten eingesehen, nach Umweltinformationsgesetz, dass sich die Uni bei ihnen meldet und es wurde damals von den Verantwortlichen, also Kogel und so, angegeben, dass die Samenkörner in diesem Stadium nicht auskeimen können. Da haben die also so halbreife Pflanzen und denken sich jetzt, boah, wir haben wieder eine Auflage, wie dieser Mäuseschutzzaun. Und Auflagen sind ja dafür da, dass man sich nicht dran hält. Unsere Auflage ist bei der Ernte, wir müssen jedes dieser Körner einzeln abschneiden und in ein Tütchen füllen. Das steht da wirklich drin. Das fanden die jetzt so anstrengend bei 9,6 Quadratmeter. Das dauert ja Minuten. Also nee, da haben sie gesagt, der ist ja noch gar nicht reif, den fräsen wir unter. Klein häckseln, unterfräsen. Und sie erzählen dann dem RP, und das sind ja nun Leute, die machen Gentechnikversuche mit Gerste, die sollten sich damit auskennen, sagen, das kann noch gar nicht aussehen. In deren eigenen Tagungsprotokollen ist das auch so drin. Die Ähren befanden sich, das sind also jetzt die Unterlagen von der Uni Gießen, befanden sich im Stadium der Kornfüllungsphase, sodass es kein vermehrungsfähiges Kornmaterial vorlag. Kann ja jetzt sein. Und jetzt sagen die halt, wir fräsen das entsprechend unter. Steht hier, wurde mit einer Fräse mehrfach zerkleinert und in den Boden nicht wendend eingearbeitet. Und dann gehen sie wieder Kaffee trinken oder in ihre Labore. Jedenfalls geht überhaupt gar keiner mehr groß auf die Fläche rauf. Einen Monat später macht die Überwachungsbehörde mal wieder einen Spaziergang auf das Feld und stellt fest, bei der heutigen Besichtigung wurde festgestellt, dass auf der gesamten Fläche relativ dicht Gerste aufläuft. Das Feld ist inzwischen nicht mehr gesichert. Es gibt keinerlei Vogelschutznetz mehr, keinerlei Mäuseschutz. Das steht da einfach rum und es passiert der Super-GAU der Gentechnikfelder. Völlig frei sich ausbreitende Gerste. Beim 9,6 Quadratmeter Feld kriegen die das schon nicht im Griff und die wollen hektarweise hier unter ihre Pflanzen bringen. Und jetzt denkt man ja, nach einem solchen Super-GAU der Gentechnik-Anwendung lernen die vielleicht dazu und machen es im nächsten Jahr besser. Nein, sie machen es im nächsten Jahr nur anders falsch. Im nächsten Jahr wird das Feld zu einem noch riesigeren Hochsicherheitsbereich aufgezogen, mehrere Zäune, Hunde dazwischen, Flutlichtanlage, immer Bewacher um dieses Feld, also immer Hunde zwischen den Zäunen und Bewacher zwischen den Zäunen, mehrere Kameras direkt ins Polizeipräsidium, die Überwachungsbehörde oder so etwas, überwachen das Ganze, trotzdem kriegen es irgendwelche Leute hin, dieses Feld zu zerstören. Ist bis heute nicht richtig geklärt, wie die das technisch hingekriegt haben. Ich weiß das natürlich auch nicht oder muss das mindestens jetzt hier so behaupten, aber vielleicht weiß ich es auch wirklich nicht. Jedenfalls, das führt dazu, dass wieder vorzeitig geerntet wird. Jetzt ist es allerdings so spät gewesen, die Ernten, die sind schon reif, die Ähren. Und das führt dazu, dass am 1. August tatsächlich jemand rumgeht. Wir kennen auch das Protokoll, da kommt wieder die Überwachungsbehörde hin und guckt zu. Geht jemand rum und schneidet die Ähren alle einzeln ab und tut die in so ein Tütchen. Während er da so rumgeht und der RP kommt, erzählt dem RP, ach übrigens, die Mantelsaat, haben wir überlegt, das ist ja nicht so wichtig, die flügen wir unter, ne? Dann sagt der RP, Moment, das war mit den Auflagen anders. Das müssen wir erstmal klären und die Uni kriegt eine Anweisung, das nicht einfach zu machen. Aber ein reiner Zufall wollte es, dass man überhaupt davon mitgekriegt hat, dass die Uni eben mal wieder beschlossen hat, sie hält sich nicht an die Auflagen. Als sie nun das nicht unterflügen darf, macht sie gar nichts mehr. Sie räumt wieder das Vogelschutznetz ab, sie räumt die Zäune ab, die Kameras, alles kommt weg. Zufällig, es ist echt ein Zufall, ich wollte ganz woanders hin, komme ich am 2. September an dieser Fläche vorbei, gucke mir das an, denke mir, hä? Das ist ja immer noch grün. Da ist ja überhaupt nichts passiert. Das gucke ich mir mal näher an, krabbel über den Zaun, renn dahin und schieße dieses Foto auf der zentralen Fläche, wo die gentechnisch veränderte Gerste steht. Die meisten dieser Halme, oben abgeschnitten, genauso wie es sein soll, aber in jedem der schwarzen Kreise eine vollreife Ähre. Und wieder steht im Jahr 2007 das Zeugs ungesichert einfach in der Gegend herum. Das zweite Mal innerhalb von 2 Jahren schaffen sie es nicht, ihre 9,6 Quadratmeter so zu ernten, wie das vorgeschrieben ist. Im Jahr 2008 fanden wir ja, auf dieses Experiment darf man sich gar nicht mehr einlassen, besetzten die Fläche, bevor, die haben noch viel riesige Sicherheitssachen vorgehabt. Wir haben die Fläche aber besetzt, sie damit auf den falschen Fuß erwischt, dass wir das vorher gemacht haben. Das waren dann diese Türme, wer sich ans letzte Jahr erinnern kann, das war ja auf mehreren Feldern so, mit Betonblöcken, Anketten und sowas. Und die Uni gab das Gelände auf. Im Jahr 2008 fand der Versuch nicht statt. Aber sie beantragten frisches Geld und zogen um ans Agrobiotechnikum unter die Fittiche von Inge Bröhr und Kerstin Schmidt. Und dieses Jahr 2009 läuft jetzt, und das ist das bisher katastrophalste Jahr des Gen-Gerste-Versuchs und auch der anderen Versuche dort. Denn was sie dieses Jahr hingelegt haben, das spottet einfach völlig jeder Beschreibung. Das hier ist ein Blick in diese Hochsicherheitsanlage, den äußeren Zaun sieht man nicht, weil ich die Kamera da quasi durchgehalten habe. Hier sieht man ein Gen-Gerste-Feld und noch ein Gen-Gerste-Feld. Das war etwas seltsam, denn die dürfen ja nur eins anlegen. Was war passiert? Das hier ist ihr erstes und ist am 17., das haben sie am 12. Mai ausgesät für Gerste, wer das kennt, auch ein völlig unsinniger Zeitpunkt. Viel zu spät, also um da irgendwelche Sicherheitsforschung zu machen, Umweltauswirkungen, das kann man eigentlich vergessen, wenn man das über 2 Monate zu spät aussät. Dann ist es zerstört worden. Am 17. Mai haben es wieder irgendwelche Leute hingekriegt, diese Fläche zu zerstören, aber offenbar nicht die Gerste tot zu kriegen. Wir gehen davon aus, dass das komplett durcheinander gebracht wurde und deshalb eine Auswertung nicht mehr möglich ist. Die Gerste wächst da weiter, das sieht man. Und was macht die Uni? Sie überlegt, ja verdammt, dann lass mal schnell ein zweites anlegen und legen ohne jegliche irgendjemand zu benachrichtigen hier ein zweites Feld an. Nachbarn teilen mir das mit, ich bin dann hingefahren, dieses stammt von Mitte Juni, das Foto. Es werden verschiedene Eingaben gemacht an die Überwachungsbehörden, nichts passiert. Hier stehen 2 Felder, die haben nur eine einzige Genehmigung. 9,6 Quadratmeter dürfen die machen, das sind 2x9,6 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob das sonst auch üblich ist, wer eine Hausgenehmigung für einen Hausbau hat, baut gleich 10 davon. Na, jedenfalls irgendwann machen wir eine öffentliche Strafanzeige gegen die ganzen beteiligten Leuten. Und jetzt passiert etwas Faszinierendes. Binnen Stunden hauen die Überwachungsbehörde und das Bundesamt für Verbraucherschutz Presseinfos raus, dass alles in Ordnung ist. Die Presseinfo der BVL enthält den markanten Satz, ob man mit einer Genehmigung 2 Felder anlegen dürfe, müsse jetzt die Justiz prüfen. Da frage ich mich, wofür solche Kontroll- und Genehmigungsbehörden dann bitte da sind. Das Ergebnis ist aber immerhin, die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt momentan offiziell gegen Herrn Kogel, sein ganzes Team und gegen Inge Bröhr, Kerstin Schmidt oder sowas läuft ein Strafverfahren, denn die Anlage eines nicht genehmigen Genfeldes ist eine Straftat. Ich gehe davon aus, die ermitteln, um herauszufinden, dass die alles richtig gemacht haben. Das ist der normale Auftrag an die Justiz, wenn es darum geht, gesellschaftliche Eliten reinzuwaschen. Aber so, der Verlauf von diesem Feld mit ganz vielen Auslassungen, ein Feld, das verkauft wird als Sicherheitsforschung, das war nicht gewollt, aber naja, wir sind ja noch nicht fertig. Wir steigen an dieser Stelle jetzt nochmal ein. Denn es stellt sich natürlich die Frage, das ist jetzt der Durchlauf, durch diese ganzen Dinge, die ich nach aktuellem gerichtlichen Auseinander, man kriegt dann erstmal so eine Verfügung reingeknallt, ich darf die nicht mehr Seilschaften nennen. Ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden, jeder von euch ist auch nicht betroffen, ihr dürft die gerne Seilschaften nennen. Ich habe es ja auch gemacht, ich darf es halt einfach im Moment nicht. Die Strafandrohung ist 250.000 Euro, wenn ich nicht eintreibbar bin, lande ich ein halbes Jahr hinter Gittern. Das ist der Umgang von diesen, die ich nicht mehr Seilschaften nennen darf. Im Moment nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das noch wieder ändern wird. Nach diesem Teil, der Wut machen kann, wie ich finde und auch soll, finde ich, will ich nicht aufhören ohne einen kleinen Teil, der auch Mut machen kann. Nämlich die Frage, angesichts solcher Verhältnisse erscheint es mir unsinnig, an die da zu appellieren, die da oben, die sich längst entschieden haben. Wenn denn da niemand ist in den Behörden oder in den Ministerien, der oder die überhaupt noch kritisch auf Gentechnik guckt, an wen bitte soll ich appellieren? An wen meine Hoffnung hängen, außer an uns selbst? Und deshalb finde ich es wichtig, dass Menschen in eine Kultur der Widerständigkeit kommen, dass wir die Dinge beenden können, die wir nicht wollen. Und das fängt an, was ja niemand hier sicherlich was Neues ist, bei dem Handeln im Alltag, beim Einkaufen, Kommunalpolitik, wo Flächen entstehen, die Nachbarinnen mobilisieren, deren Pläne durchkreuzen. Aber ich muss auch sagen, und ich bin ein Mensch, der sich eher als Aktivist als Mensch, der Vorträge hält, versteht. Also ich fühle mich wohler auf den besetzten Feldern, auf den Türmen, in den Betonblöcken. Ich bin auch der Meinung, dass angesichts der Tendenz von Gentechnik, sich auszukreuzen, sprich also von selbst sich auszubreiten, wir mit den Mitteln der Mausklicks und der Postkarten in der richtigen Wahl im Supermarktregal nicht ausreichend vorwärts kommen werden. Das beruhigt möglicherweise ein bisschen das Gewissen. Und man kauft immer die richtigen Müsli-Riegel im richtigen Laden und denkt sich, dadurch kommt das Zeugs da nicht an. Das ist ein Irrtum. Es ist richtig, das zu tun. Aber wir werden uns darum kümmern müssen, wo die Quellen von dem Ganzen sind. Und das passiert viel zu wenig. Die Firmen, die Labore und die Felder. Und da will ich als Abschluss mit 3 Kurzfilmen vorstellen, was bereits Menschen an Ideen hatten auf Feldern. Es sind sicherlich nicht alle Ideen, aber 3 will ich doch nochmal vorstellen. Was man tun kann, wenn einem ein Feld begegnet. Und zwar 3 Aktionsformen, zeitlich ein bisschen gestaffelt. Die erste Aktionsform, die ich vorstellen will, ist die Besetzung von Feldern. Die hatte ich schon angesprochen. Das hier ist ein Bild der Besetzung des Gießener Gen-Gerste-Feldes im letzten Jahr. Aufnahme vom 7. April, 20 cm Neuschnee. Unser Besetzerturm mit Ankettenmöglichkeiten oben, darunter die Betonpyramide zum Anketten. Mit dieser Aktion haben wir das halt, dieses Feld erstmal endgültig von diesem Standort verjagt. Leider haben sie es ja jetzt woanders gemacht. Der Film, den ich zeigen will, ist nicht von diesem, sondern das ist ein Filmbeitrag von einem anderen Feld, dem letzten in Hessen. In Hessen hat es letztes Jahr 2 Feldbesetzungen gegeben. Das zweite war dann auch das letzte Feld. Seitdem gibt es in Hessen keine Felder mehr. Und das war in Groß-Gerau ein Feldversuch mit gentechnisch veränderten Mais. Und davon ein kleiner Eindruck, wie man ein so auch dieses Feld wurde durch diese Besetzung beendet.
Ach, was gibt es Schöneres für einen Gengegner, als an einem sonnigen Tag bei viel frischer Luft den Erfolg zu genießen. Hier auf einem Versuchsfeld der Uni Gießen in Groß-Gerau haben der Umweltaktivist Jörg Bergstedt und seine Freunde mal wieder die Aussaat von Genmais verhindert. Das zweite Feld innerhalb weniger Wochen.
Das ist natürlich eine schicke Situation, die wir ja jetzt auch erreicht haben. Die Universität Gießen, die das betreibt, hat aufgegeben, hat den Versuch abgebrochen und damit ist Hessen gentechnikfrei. Und das hatten wir ja auch dann hier bei unserem letzten Feld auch so angekündigt. Jetzt wollen wir Hessen ganz gentechnikfrei.
Das letzte Feld, damit meint er dieses hier in Gießen. Hier wollte die Uni eigentlich gentechnisch veränderte Gerste ausbringen. Doch auch das haben die Gengegner erfolgreich sabotiert.
Also ich fühle mich hier recht wohl und lässt sich eine Weile aushalten, bis dass die Polizei einen dann vielleicht runtergeholt hat.
Ein weiterer Freilandversuch in Rauschholzhausen scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Und so langsam gehen dem Leiter der Forschungsabteilung die Versuchsflächen aus.
Die Besetzung bedeutet, dass wir daran gehindert werden, diese Versuche durchzuführen. Aber nicht allein das. Es hat sich ja herausgestellt, dass wir auch daran gehindert werden, andere Versuche durchzuführen, die also von diesem speziellen Wertprüfungsversuch unabhängig sind, also ganz auch ohne Gentechnik.
Das Problem? Ohne Forschungsergebnisse gibt es kein Geld vom Auftraggeber. In Groß-Gerau etwa sollte die Uni für das Bundessortenamt Freilandversuche unter anderem mit Genmais durchführen. Doch auch wenn daraus jetzt nichts wird, die Freude der Aktivisten über ein gentechnikfreies Hessen hält der Professor für Wunschdenken.
Hessen ist, glaube ich, nicht genfeldfrei. Erstens haben wir voriges Jahr ja in Groß-Gerau solche Maiswertproben durchgeführt, mit Erfolg geerntet. Es gibt einzelne Landwirte meines Wissens, die solchen Mais anbauen, sodass man in keinem Fall sagen kann, das Gen fällt frei. Im Übrigen ist das auch eine Fiktion.
Fiktion für den einen, Idealismus für die anderen. Die Gengegner wollen jedenfalls weiterkämpfen.
Das, was wir jetzt erreicht haben, davon hätte ich schon nicht geträumt. Und natürlich ist das nur tragend, wenn viele Menschen sich auch ermutigt fühlen. Ich finde, diese Besetzung hier ist auch ein Signal, Widerstand lohnt sich.
Immerhin, die Gießener Uni will in diesem Jahr keine Freilandversuche mehr mit Genpflanzen durchführen. Diesen Erfolg wollen die Aktivisten mit einer Riesenparty am 1. Mai feiern.
Das Witzige... Das Witzige an dieser Aktionsform ist, also ich mag die sehr, weil ich immer versuche, dass, also ich glaube, die Auseinandersetzung findet vor allen Dingen in den Köpfen statt. Und das ist eine sehr kommunikative Form. Also wenn man das da hinstellt, führt es doch dazu, also da in Groß-Gerau zum Beispiel, da war echt, jeden Tag waren da unglaublich viele Leute aus Groß-Gerau auf der Fläche. Wenn wir durch die Stadt gegangen sind, dann klopften an Bäckereien die Leute von innen, ey, kommt rein, wir haben schon wieder Kuchen für euch gesammelt. Das ist ein enorm kommunikativer Vorgang, wo man mit sehr, sehr vielen Leuten ins Gespräch kommt. Lustig ist aber auch, es kämpfen sich seit Jahren Staatsanwaltschaften damit ab, was das hier eigentlich für eine Straftat ist. Und sie sind bis heute auf keinen wirklichen Trichter gekommen. Eine Sachbeschädigung ist es ja nicht, weil das Feld war ja noch nicht bestellt. Hausfriedensbruch, das scheint ziemlich eindeutig zu sein, aber da rechnet man sich ja nicht mit dem subversiven Charakter. Wir können unser Kopf ja auch mal anders einsetzen, als am Arbeitsplatz zu funktionieren. Subversives Denken, eine, wie ich finde, sehr spannende Form des Denkens. Man dreht die Herrschaftsmittel so um, dass sie sich plötzlich gegen die wenden. Also der Hausfriedensbruch-Tatbestand heißt, man darf eine Fläche, die man nicht betreten darf, die darf man halt nicht betreten. Aber wenn die Polizei da hinkommt und das Tor ist offen, da steht ein großes Schild, Tag der offenen Tür, dann war es halt nicht verboten, die zu betreten. Und wenn die Polizei dann sagt, hey, Moment mal, das habt ihr doch selbst da hingehängt, dann sagen die, wie kommen sie denn darauf? Das beweisen sie mal. Und irgendwie merken die selber, dass sie mit diesen Methoden nicht klarkommen. So kann man sich eine Vielzahl von Freiräumen in dieser Welt machen, wenn man kreatives, subversives Denken wieder aufmacht. Ohnehin Kreativität, das Gegengift zur Macht. Gut, zweites Beispiel. Immer auch noch vorher oder auch schon direkt danach, nach einer Aussaat, ist die Gegensaat. Das geht nicht immer. Gegensaat heißt, ich bringe in das Feld andere Pflanzen ein, die diesen Versuch unmöglich machen. Das geht dann zum Beispiel nicht, wenn das eine Pflanze ist, die mit Totalherbiziden resistent ist, weil dann gehen die einfach mit ihrer Spritze drüber und alles andere ist weg. Aber bei vielen anderen geht's. Und das Beispiel hier ist ein Feld von BASF mit Kartoffeln, wo im letzten Jahr in Falkenberg eine Gegensaat gelaufen ist.
Heute gibt es hier eine Demonstration mit Fahrrädern und zwar gegen einen relativ neu angemeldeten Gentechnik-Acker der Firma BASF. Die BASF plant also hier in Falkenberg, Ortsteil Grassau, den Anbau von gentechnisch veränderten Kartoffeln im Freiland. Wir fahren jetzt also mit den Fahrrädern zu dem Acker, der ist hier 5 Kilometer außerhalb von Falkenberg, Elbe-Elster. Wenn wir dort angekommen sind, dann drücken wir natürlich durch unsere Anwesenheit erstmal Protest aus, aber auch durch eine kleine Aktion. Wir wollen einfach gentechnikfreie Kartoffeln dort in der Erde verbuddeln, wo also die Gentechnik-Kartoffeln ausgebracht werden sollen und wollen damit also den Platz besetzen, symbolisch, mit Hilfe von unseren Kartoffeln, die nicht patentiert sind, die niemandem gehören und die frei verfügbar sind für alle und jeder darf ernten und pflanzen und verteilen und verschenken, wie er lustig ist. Und wir wollen symbolisch ausdrücken, das Land gehört allen, das Land gehört denen, die es bebauen. Und nicht wenigen Großkonzernen, die der Meinung sind, sie könnten hier mit Hilfe von Gentechnik Patente bekommen und die Kontrolle über Saatgut erlangen.
Und wir haben die Information bekommen, dass eine Gruppe, die nennt sich Ortsgruppe La Via Campesina Falkenberg, dass die bereits hier nächtens schon mal tätig waren und schon mal 40 Kilogramm gentechnikfreie Kartoffeln eingebuddelt haben. Wir haben also dieses Feld umgewandelt von einem BASF-Versuchsfeld in ein Feld, was zur Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Sie laden also alle ein, hier diese Kartoffeln auch selber anzubauen, die vielleicht auch zu pflegen übers Jahr und wenn dann im September die Kartoffeln etwa reif sind, dann auch die Kartoffeln hier zu ernten. Also jeder, der da Lust drauf hat, ist da gerne zu eingeladen.
Guck mal hier. Ich mach zack. Jetzt kommt die Kartoffel rein. Habe ich die Kartoffel reingeladen.
Aber nicht immer reicht das. Und die Zeit vom Frühjahr bis zur Aussaat ist ja auch nicht allzu lang. Und so gibt es Felder, auch hochgefährliche Felder, die dann ausgesät werden. Und dann wird es ziemlich schwierig, sich auf dem Korridor von Strafbarkeit noch zu halten. Dann kommt es auf die Frage an, ob man den Mut hat, auch zu einer Zivilcourage, die über die Gesetzesgrenzen hinweggeht. Auch da will ich ein Beispiel zeigen. Ich hatte ja ein anderes, unser Gen-Gerstenfeld, selber schon auch erwähnt. Sicherlich kann man auch mit ins Auge fassen. Wir machen das ja zum Beispiel in Gießen momentan auch. Der Prozess läuft gerade in der zweiten Instanz. Sehr, sehr spannender Prozess. Die Vernehmungen des Versuchsleiters sind inzwischen mehrere Stunden schon, was wir an Material zusammengetragen haben, was da alles schiefgelaufen ist. Also das kann man durchaus auch positiv nutzen. Aber man muss natürlich auch sich überlegen, ob man sowas machen will. Ich kann nicht verhehlen, dass ich durchaus ein Anhänger auch davon bin, solche Aktionsformen auch zu machen, um sich als Protest zu organisieren. Verstehe aber natürlich auch Leute, die sagen, also das ist mir einen Tacken zu weit. Ich will andere Sachen machen. Ich würde mich aber freuen, wenn es in Zukunft trotzdem auch kooperativ gehen kann. Denn wo Aktion auf den Feldern stattfindet, ist es auch immer nützlich, wenn um die Felder herum was passiert und nicht, wenn, wie in den letzten Jahren immer wieder geschehen, sich die einen Gruppen von den anderen distanzieren und man sich so viel in den Rücken fällt, bis am Ende keine Wirkung mehr übrig bleibt. Es gab sehr, sehr wichtige Feldbefreiungen, zum Beispiel das Genweizenfeld, jenes neben der Saatgutbank in Gatersleben. Dieses Genweizenfeld gibt es seit April 2008 nicht mehr und das liegt an einigen 6 Leuten, die sich mit diesem Feld befasst haben.
Montag, kurz vor 5. 6 Ökoaktivisten zerstören ein streng bewachtes Genweizenfeld in Gatersleben. Die Aktion ist lange vorbereitet, soll auf jeden Fall gewaltlos verlaufen. Ein freies Kamerateam dreht in ihrem Auftrag. Ein Wachmann scheint völlig überfordert.
Sie brauchen nicht auch das andere Feld?
Die genmanipulierten Weizenpflanzen wurden hier trotz vieler Expertenproteste gepflanzt. Die Befürchtung der Gegner, dass der traditionell angepflanzte Weizen in unmittelbarer Nachbarschaft von dieser Gensaat verseucht werden könnte. Knapp eine halbe Stunde später ist die Polizei da. Den Aktivisten drohen Klagen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Für ihre Überzeugung riskieren sie Kopf und Kragen.
Gentechnik, wenn die einmal freigesetzt wurde, ist sie nicht rückholbar, ist irreversibel. Und kein Mensch kann sagen, wie das weitergeht. Und es ist völlig unverantwortlich, sowas freizusetzen, wenn es nicht zu Ende erforscht ist.
Ich fürchte, dass diese ganze Geschichte mit der Gentechnik uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Ich fürchte ja sogar, dass wir sie nicht mehr loswerden. Aber wenn wir sie noch loswerden können, dann nur dann, wenn wir jetzt relativ entschlossen zupacken. Ich wollte eine Mischung aus Wut und Mut machen. Wer es jetzt schon nicht mehr aushält, schon in nächster Zeit gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, an denen man sich aktiv beteiligen kann. Aber es gibt viele Orte, an denen das wichtig ist. Es gibt natürlich auch andere Themen. Gentechnik ist nicht das Einzige, wo wir mal eine Kultur des Widerstandes entwickeln müssten. Wer Lust hat, auch diesem Vortrag liegt eine Broschüre auch zu Grunde organisierte Unverantwortlichkeit. Ich habe da auch einen ganzen Karton mit. Kann man auch in verschiedene andere Orte noch schaffen. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Ansatzpunkten. Wir müssen mutiger werden, wir müssen wütender werden, um dahin zu kommen, dass wir die Dinge, die wir nicht wollen, auch tatsächlich zu Ende kriegen. Der schöne Sound am Ende fehlte.